NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Frank Wörner. Einen schönen guten Abend. Ein Bürgermeister einer deutschen Stadt beantragt einen Waffenschein, weil er sich aus der rechten Szene bedroht fühlt. Der Fall sorgt für Diskussionen. Sind wir tatsächlich so weit, dass sich Bürgermeister bewaffnen wollen oder auch sollten, vielleicht weil sie sich nicht mehr sicher fühlen? Heute haben mehrere hundert Menschen protestiert und haben ihre Solidarität mit dem betroffenen Bürgermeister ausgedrückt. Mehr dazu später hier bei uns im Echo des Tages. Außerdem hören wir, wie der verstorbene Sultan Qaboos den Oman in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Und es geht natürlich um den Absturz der ukrainischen Passagiermaschine in Teheran. Da hat es ja schon in den vergangenen Tagen Vermutungen gegeben, dass das nicht ein technischer Defekt war, die Ursache für den Absturz, so wie der Iran es gesagt hat, sondern dass das Flugzeug von der iranischen Luftabwehr abgeschossen wurde. Und diese Vermutung hat sich jetzt bestätigt. Die iranischen Revolutionsgarden haben heute die Verantwortung für den Absturz übernommen. Ja, von unserer Korrespondentin Miriam Staber.
Heute am frühen Morgen kam das Eingeständnis der iranischen Führung. Im staatlichen Fernsehen wurde eine Erklärung der Armee verlesen. Das ukrainische Flugzeug sei unabsichtlich abgeschossen worden. Später übernahm der Luftwaffenchef der iranischen Revolutionsgarden, Amir Ali Hajizadeh, die volle Verantwortung. Die Flugzeugcrew hat keinen Fehler gemacht. Einer unserer Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht. Und da dieser Mitarbeiter unter unserem Kommando steht, sind wir verantwortlich für das, was passiert ist. Wir werden alle Entscheidungen der Behörden akzeptieren. Man habe die Passagiermaschine mit 176 Insassen fälschlicherweise für ein feindliches Flugzeug gehalten. Menschliches Versagen, so
Hajizadeh.
Als ich davon erfahren habe, wünschte ich mir, lieber selbst tot zu sein, statt dieses Unglück mitzuerleben. Beobachter vermuten, dass sich der Iran wegen des internationalen Drucks gezwungen sah, die tatsächliche Ursache bekannt zu geben. Der Luftwaffenchef wehrt sich gegen diesen Vorwurf, dass der Iran die Unglücksursache vertuschen wollte. Er verteidigt auch die zivile Luftfahrtbehörde, die den Abschuss tagelang geleugnet hatte. Sie hätte nichts über den tatsächlichen Ablauf gewusst. Die Beamten der zivilen Luftfahrtbehörde, die den Verdacht eines Raketenangriffs zurückwiesen, haben das auf der Grundlage der Informationen getan, die ihnen vorlagen. Sie tragen keine Schuld. Viele Iraner glauben das nicht. Sie sind wütend. In Teheran gehen zahlreiche Menschen auf die Straße. In sozialen Medien gibt es Videos, offenbar von Demonstrationen. Tod den Lügnern, rufen sie. Diese Iraner machen gegenüber einem ARD-Mitarbeiter ihrem Ärger Luft. Andere Länder wussten alle, dass das Flugzeug von einer Rakete getroffen worden war. Alle waren misstrauisch, aber nichts wurde angekündigt. Jetzt haben sie es heute, ein paar Tage später, bekannt gegeben. Alles war eine Lüge. Alle Nachrichten waren eine Lüge. Ich wünschte, sie wären ehrlich mit den Menschen und hätten uns von Anfang an informiert. Wenn sie sich entschuldigen, kann das vielleicht helfen. Das tagelange Leugnen der wahren Unfallursache hat viele Menschen gegen die iranische Führung aufgebracht.
Denn heute hat der Iran dann tatsächlich zugegeben, dass er versehentlich die ukrainische Passagiermaschine diese Woche abgeschossen hat. Und dieser Konflikt im Iran war heute auch eines der Themen bei den Gesprächen deutscher Regierungsvertreter in Moskau. Sind gleich zu zweit nach Russland geflogen. Bundeskanzlerin Merkel und ihren Außenminister Maas hat sie auch mitgenommen. Merkel hat sich bei einem Vier-Augen-Gespräch mit Russlands Präsident Putin getroffen und Maas war in dieser Zeit bei seinem Amtskollegen Lavrov. Und da war der Konflikt um den Iran eines der Themen, aber nicht das einzige. Aus Moskau, Christina Nagel.
Man tue gut daran, Gemeinsamkeiten zu finden und mit statt übereinander zu reden, betonte die Kanzlerin am Ende des Treffens. Denn Krisen und Konflikte, egal ob in Libyen, Syrien oder im Iran, ließen sich am Ende doch immer nur politisch lösen. Putin und Merkel nahmen sich also trotz unterschiedlicher Interessen und Auffassungen Zeit, nach eben solchen Gemeinsamkeiten zu suchen. Als erstes, so der russische Präsident, habe man die Lage in Libyen erörtert, wo Gewalt und Terror zunehmen und sich die wirtschaftliche und soziale Lage weiter verschlechtern würde. All dies untergräbt die Sicherheit und Stabilität nicht nur in der Region selbst, sondern hat auch negative Folgen für Europa. Ich spreche von illegaler Einwanderung, von Schmuggel und der Verbreitung von Waffen und Drogen. Beide Seiten sind sich einig, dass der Gewalt ein Ende gesetzt werden muss. Die Kanzlerin lobte den Vorstoß des russischen Präsidenten, der sich gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdogan für eine Waffenruhe in Libyen stark gemacht hat. Sie soll in der Nacht in Kraft treten. Eine Feuerpause, so Merkel, wäre ein erster Schritt auf dem Weg hin zu einer politischen Lösung, um die sich die Bundesregierung seit längerem im sogenannten Berliner Prozess bemüht.
Und wir waren uns einig, dass wir jetzt sehr bald zu einer Konferenz nach Berlin einladen können, um unter der Führung der Vereinten Nationen, ich will das ausdrücklich sagen, einen Prozess aufzusetzen, der zum Schluss den libyschen Parteien eine Möglichkeit gibt, ein souveränes, friedliches Land zu haben.
Ein Vorhaben, das Putin noch einmal mit Nachdruck unterstützte. Beide Seiten wollen sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass das Atomabkommen mit dem Iran erhalten bleibt, auch wenn dieses nicht vollkommen sei. Grundsätzlich, betonte Putin, müsse alles dafür getan werden, um eine Eskalation der Gewalt zwischen dem Iran und den USA zu verhindern. Ein Krieg im Nahen Osten, machte der russische Präsident klar, wäre nicht nur für die Region, sondern für die ganze Welt eine Katastrophe. Wir wissen sehr gut, was das für Folgen haben würde. Es führt zu einer erneuten großen Fluchtbewegung, zu neuen Flüchtlingsströmen nicht nur nach Europa, sondern auch in andere Regionen. Es führt zu einer humanitären Katastrophe, zu einer interreligiösen und zu einer wirtschaftlichen Katastrophe, weil die Weltwirtschaft und die Energiewelt betroffen wären. Wie konkrete Schritte der Deeskalation aussehen könnten, darauf gingen die beiden nicht ein. Auch mit Blick auf weitere Schritte im Minsker Friedensprozess, der zur Lösung des Ost-Ukraine-Konflikts führen soll, blieben Merkel und Putin vage. Man will im Gespräch bleiben, so wie auch beim Thema Syrien. Am Ende durfte eine Gemeinsamkeit natürlich nicht unerwähnt bleiben. Beide Seiten sprachen sich noch einmal klar und deutlich für die Gaspipeline Nord Stream 2 aus. Sie werde fertiggestellt, so Putin, ungeachtet der US-Sanktionen, die beide verurteilten. Nur das Datum, das sei noch offen.
Unsere Korrespondentin Christina Nagel über den Besuch von Bundeskanzlerin Merkel heute bei Russlands Präsident Putin in Moskau. Und da hat eben ja dieser Konflikt zwischen USA und Iran ein großes Thema gespielt, heute eine große Rolle gespielt. Der hat sich in den vergangenen Tagen weiter zugespitzt. Angefangen hat es im Prinzip ja damit, dass die USA den iranischen General Soleimani gezielt getötet hatten, als er gerade im Irak war. Dann gab es die iranische Vergeltung, den Raketenangriff auf US-Militärbasen im Irak diese Woche. Und das war doch eine äußerst gefährliche Situation, meint Andreas Zumach. Hier sein Kommentar.
Stellen wir uns einmal vor, das iranische Militär hätte letzte Woche den auf Truppenbesuch in Bagdad weilenden US-General Kenneth McKenzie durch eine Drohne getötet. Mit der Begründung, das von McKenzie geführte Zentralkommando der US-Streitkräfte für den Nahen und Mittleren Osten, CENTCOM, sei für vergangene Anschläge gegen iranische Ziele verantwortlich und der General habe weitere Angriffe vorbereitet. Im April 2019 wurde CENTCOM von der Führung in Teheran als Terrororganisation eingestuft, so wie zuvor die iranischen Revolutionsgarden durch die Trump-Administration in Washington. Die Regierungen fast aller Mitgliedstaaten der UNO hätten die Tötung McKenzies völlig zu Recht als Mord bezeichnet und als eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt. Der Sicherheitsrat hätte mit Zustimmung der Vetomächte Russland und China eine entsprechende Resolution verabschiedet und UNO-Sanktionen gegen Iran verhängt. Und Generalsekretär Antonio Guterres hätte nicht nur in allgemeiner Form alle Seiten zur Deeskalation ermahnt, sondern Täter und Opfer konkret beim Namen genannt. Doch nichts dergleichen ist nach der von US-Präsident Donald Trump angeordneten Ermordung des iranischen Generals Qasem Soleimani geschehen. Auch nicht, als Trump nachlegte mit der völkerrechtswidrigen Drohung, iranische Kulturgüter zu zerstören. Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnete das Verhalten des US-Präsidenten lediglich sehr zaghaft als wenig hilfreich. Die Forderung der irakischen Regierung nach einer Resolution des Sicherheitsrates war völlig aussichtslos, denn nicht nur die Vetomacht USA, sondern auch ihre NATO-Partner Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien und Estland hätten dagegen gestimmt. Zweierlei Maßstäbe bei der Auslegung des Völkerrechts ist auch ein Grund für das Scheitern der EU im eskalierenden Konflikt zwischen den USA und Iran. Hinzu kommt die fehlende Glaubwürdigkeit der EU, vor allem in Teheran. Von den seit Sommer 2018 von Brüssel angekündigten Maßnahmen, um Iran trotz der US-Sanktionen den weiteren Verkauf von Öl sowie den Import dringend benötigter ziviler Güter zu ermöglichen, wurde bis heute keine einzige umgesetzt. Die Welt ist diese Woche nur haarscharf vorbeigeschrammt an einem größeren militärischen Konflikt zwischen den USA und Iran. Nicht wegen erfolgreicher Vermittlungs- und Deeskalationsbemühungen der EU, sondern weil bei den iranischen Raketenangriffen auf zwei Militärbasen im Irak keine US-Soldaten oder Zivilisten getötet wurden. Das war reines Glück, auf das man sich leider nicht verlassen kann bei der nächsten Eskalation. Und die ist nur eine Frage der Zeit. Denn die Trump-Administration stärkt mit ihrem noch einmal verschärften Wirtschaftskrieg gegen Iran weiterhin die dortigen Hardliner und provoziert den endgültigen Ausstieg Teherans aus dem Nuklearabkommen.
Die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Ein Kommentar von Andreas Zumach im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Ein halbes Jahrhundert hat er an der Spitze des Oman gestanden. Jetzt ist Sultan Qaboos im Alter von 79 Jahren gestorben. Er war schon länger krank, das war bekannt. Unter anderem war er auch mehrmals in deutschen Krankenhäusern zur Behandlung. In den vergangenen Jahrzehnten hat Qaboos den Oman sehr verändert. Mehr von unserer Korrespondentin Anne Almeling.
Fast 5 Jahrzehnte stand er an der Spitze seines Staates, länger als jeder andere Herrscher im Nahen Osten. Dennoch hat die Welt nur selten von Sultan Qaboos bin Zayed al-Zayed Notiz genommen. Der Monarch zog lieber im Hintergrund die Fäden und das sehr geschickt. In einer Region, die von Kriegen und Konflikten geprägt ist, blieben die Omaner von Unruhen weitgehend verschont. Jahr für Jahr zum Nationalfeiertag wandte sich der Sultan an sein Volk. Für viele seiner Untertanen war Sultan Qaboos ein Übervater. Vor allem in seinen letzten Lebensjahren ist der Kult um ihn gewachsen, aber auch seine Distanz zum Volk. Ein Grund, warum es im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings auch in Oman Proteste gab. An die Macht kam Qaboos 1970, als er seinen Vater in einem unblutigen Putsch vom Thron stürzte. Damals war Oman das am wenigsten entwickelte Land der arabischen Welt. Heute gehört das Sultanat zu den Staaten, die laut Weltentwicklungsbericht der Vereinten Nationen in den vergangenen Jahrzehnten die meisten Fortschritte gemacht haben. Darauf wies auch der Sultan immer wieder gerne hin. Wir loben Gott, den Allmächtigen, und danken ihm für das, was er uns ermöglicht hat, dass wir diesen Weg zu einem modernen Staat mit großer Entschlossenheit weitergehen, der eine vielversprechende Zukunft hat mit Entwicklung und Fortschritt. Bis Qaboos an die Macht kam, war Oman so gut wie abgeschnitten von der Außenwelt. Allein in der Hauptstadt Maskat gab es einige wenige Kilometer asphaltierter Straße. Heute verfügt Oman über ein Netz aus Straßen, das bis in den letzten Winkel reicht. Auch in die Bildung wurde enorm investiert. Die rasante Entwicklung basiert vor allem auf der Erdölförderung, mit der in den 1960er Jahren begonnen wurde. Weil die Ölreserven des Landes, gerade im Vergleich zum benachbarten Abu Dhabi, sehr begrenzt sind und allmählich zur Neige gehen, setzte Sultan Qaboos auf alternative Einkommensquellen wie den Tourismus. Außenpolitisch ging der Sultan, der an der britischen Militärakademie in Sandhurst ausgebildet wurde, eigene Wege. Auch nach der Islamischen Revolution in Iran ließ er den Kontakt zu Teheran nicht abreißen, sondern spielte zeitweise sogar die Rolle eines Vermittlers zwischen den Mullahs und den USA. Nach fast 5 Jahrzehnten unter Qaboos absoluter Herrschaft stehen dem Sultanat nun möglicherweise schwierige Zeiten bevor. Qaboos Cousin und Nachfolger Haitham bin Tariq al-Zayed dürfte es nicht leicht haben. Er muss sich die Anerkennung des Volkes erst verdienen.
Unsere Korrespondentin Anne Almeling über den Tod des Sultans von Oman, Qaboos. Er ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Die massiven Proteste in Frankreich in den vergangenen Wochen hatten offensichtlich Erfolg. Gestern Abend schon hat die Regierung angekündigt, dass sie die geplante Rentenreform, gegen die ja da protestiert worden ist in den letzten Monaten, etwas abmildern will. Und vorhin hat sich Premierminister Philipp geäußert, was sie sich darunter vorstellt, die Regierung. Aus Paris, Martin Bonum.
Die Regierung geht einen Schritt auf die Gegner der Rentenreform zu. Sie legt die besonders unbeliebte Erhöhung des Renteneintrittsalters ohne Abschläge auf Eis. Er sei bereit, so Premierminister Philipp, in einem Brief an die Gewerkschaften den Verweis auf dieses Schwellenalter aus dem Gesetzentwurf zurückzuziehen. Die Sozialpartner sollen so die Gelegenheit erhalten, einen anderen Weg zu erarbeiten, um die Finanzierung des Alterssicherungssystems auf Dauer zu sichern. Eine entsprechende Konferenz soll im April beginnen. Damit hofft Philipp, die gemäßigten Gewerkschaften zu überzeugen, ihren Widerstand gegen die Rentenreform aufzugeben. Unterdessen ziehen in Paris seit dem Nachmittag wieder Zehntausende durch die Straßen. Diesmal vom Place de la Nation zum Place de la République. Wieder sind viele Berufsgruppen vertreten, die Mitarbeiter der Pariser Verkehrsbetriebe, die seit mehr als 5 Wochen den Nahverkehr in Paris durch ihren Ausstand weitgehend zum Erliegen bringen. Aber auch Lehrer, Krankenschwestern, Schüler, Studenten, Rechtsanwälte oder Tänzer der Pariser Oper. Vornweg marschieren die Chefs des Bündnisses der linken Gewerkschaften, die zu diesem 5. nationalen Protesttag gegen die Rentenreform aufgerufen haben und die sich auch durch das Zugeständnis der Regierung in Sachen Renteneintrittsalter nicht besänftigen lassen werden. Der Chef der CGT, Martinez, sagte bereits vor Bekanntwerden des Briefes, dass dies nichts am frontalen Widerstand gegen die Rentenreform ändere.
Also weitere Proteste in Frankreich gegen die Rentenreform, obwohl die Regierung angekündigt hat, dass sie einlenken will. In Australien bleibt die Situation weiterhin schwierig. Da wüten ja immer noch an vielen Stellen Buschfeuer. Es sind weit über 100 einzelne Brände und 3 davon sind besonders problematisch gewesen, denn die haben sich sozusagen zu einem riesigen Flächenbrand zusammengeschlossen. Eine Entspannung ist also nicht in Sicht. Und jetzt kommt noch dazu, dass viele Australier inzwischen zunehmend wütend auf ihre Regierung sind.
Ich kann die Nachrichten nicht mehr ertragen. Es ist so herzzerreißend und es ist unsere Schuld, sagt eine Teilnehmerin der gestrigen Protestmärsche. In Sydney, Melbourne und Canberra gingen Zigtausende auf die Straße, um für mehr Klimaschutz, aber vor allem gegen ihre Regierung zu demonstrieren. Die ist absolut widerlich. Die Wut nimmt zu, die Gluthitze in den nächsten Tagen dafür ab. Die 44 Grad Celsius vom Freitag sind teilweise um die Hälfte gesunken. In den Blue Mountains nordwestlich von Sydney gab es sogar Niederschläge. Da fällt seltsames Zeug vom Himmel. Regen, twitterte der örtliche Bürgermeister und freute sich über die Erleichterung für die Feuerwehrmänner. Er kenne einige, bei denen noch die Weihnachtsgeschenke ungeöffnet unterm Baum liegen. Seitdem sind sie unaufhörlich im Einsatz. Aber der heutige Niederschlag sei nicht besonders hoch und darum ohne Auswirkung auf die Brände. Im Gegenteil, so die Landesfeuerwehr. Wenn das Buschland zu feucht werde, könnten die Feuerwehrmänner nicht gezielt Gegenfeuer legen. Das tun sie, um den großen Bränden die Nahrung zu entziehen.
3 blazes merging to form a mega fire burning across almost 600,000 hectares.
Ausgerechnet in Australiens Alpen, an der Grenze der Bundesstaaten New South Wales und Victoria, haben unterdessen 3 große Brände ein Megafeuer gebildet. 600.000 Hektar stehen in Flammen. Dort, wo im Winter Schnee liegt, Skiresorts brennen ab. Die Feuerwehr versucht auch hier mit Gegenfeuern den Megabrand auszuhungern. Doch die Apokalypse, zu der sich die Buschfeuersaison in Australien entwickelt hat, ist noch lange nicht vorbei.
Überall im Land sind Feuer. Wir werden sie weiterhin aufflammen sehen, sie werden weiter zunehmen.
So warnt der Ministerpräsident des südöstlichen Bundesstaates Victoria.
Selbst wenn es in Melbourne regnet und die Wetterbedingungen besser werden in der kommenden Woche. Es wird noch lange dauern. Die Feuersaison hat so früh wie nie zuvor begonnen und sie wird noch viele Wochen anhalten.
Also keine Entspannung in Sicht bei den schweren Buschbränden in Australien. Zum aktuellen Stand Informationen von unserer Korrespondentin Lena Bodewein. In Taiwan haben die Menschen heute gewählt, das Parlament und den Präsidenten bzw. die Präsidentin. Amtsinhaberin Tsai Ing-wen ist nämlich bestätigt worden in ihrem Amt. Und es ging bei dieser Wahl auch eigentlich nicht nur ums Personal, sondern es war auch eine Richtungentscheidung, wie eng sich Taiwan an China bindet. Katrin Erdmann.
Let's win war der Slogan von Tsais Kampagne und er ist aufgegangen. Die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen kann weitere 4 Jahre regieren. In einer ersten Reaktion zur Wiederwahl hob sie am späten Abend in Taipeh hervor, dies sei ein eindeutiges Votum für Freiheit und Demokratie. In Richtung China sagte sie, die Menschen hätten gezeigt, dass sie sich nicht durch Drohungen einschüchtern lassen. Sie appellierte an die internationale Gemeinschaft, Taiwan als Partner und nicht als Problem zu verstehen und es stärker einzubinden. Auch im Parlament konnte die Demokratische Fortschrittspartei ihre Führung behaupten. Ihr Hauptkonkurrent Han Kuo-yu von der China-freundlichen Kuomintang hat seine Niederlage bereits eingestanden und Tsai zu ihrem Sieg beglückwünscht. Er forderte sie auf, dafür zu sorgen, dass es den Menschen in Taiwan wirtschaftlich besser gehe. Die Parteispitze der Kuomintang war bereits davor geschlossen zurückgetreten. Die Wahlbeteiligung lag nach Schätzungen über 70% und damit höher als bei den Wahlen vor 4 Jahren.
Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann über die Wahlen heute in Taiwan. Sollte ein Bürgermeister einer deutschen Stadt eine Waffe bei sich tragen dürfen? Darüber hat es ja in den vergangenen Tagen hin und wieder Diskussionen gegeben. Und ausgelöst hat die Debatte der Bürgermeister von Kamp-Lintfort am Niederrhein, Christoph Landscheid von der SPD. Der hatte nämlich einen Waffenschein beantragt, weil er sich nach eigener Aussage seit Monaten schon aus dem rechten Spektrum bedroht fühlt. Für heute hatte die Partei die Rechte zu einer Demo dagegen aufgerufen, also dagegen, dass Landscheid diesen Waffenschein beantragen wollte. Und auf einer Gegenkundgebung, die hat es auch gegeben, da waren mehrere hundert Menschen und haben ihre Solidarität mit dem Bürgermeister bekundet. Unser Reporter Peter Hild war in Kamp-Lintfort mit dabei.
Während den Anfängen, wir stellen uns da quer und lassen das nicht zu, diese Angst.
Es war eine durchaus eindrucksvolle Solidaritätskundgebung, die alle Ratsparteien im niederrheinischen Kamp-Lintfort von der CDU bis zur Linken innerhalb eines Tages auf die Beine gestellt hatten. Zusammen mit Kirchen und Gewerkschaften wollten sie ein klares Zeichen setzen, erklärte Simon Lisken von der Kamp-Lintforter CDU.
Also wir sind heute hier hingekommen, um ganz klar nicht nur unseren Bürgermeister zu unterstützen, sondern die öffentlichen Mandatsträger zu unterstützen. Für uns ist jetzt ein Punkt mehr als erreicht, ist jetzt gut, es muss Schluss sein. Wir alle müssen gemeinsam aufstehen für eine starke Demokratie, für ein friedliches Zusammenleben, wo alle demokratischen Meinungen zählen sollten, und dafür sind wir heute hier.
Viele Bürger, auch aus umliegenden Städten, waren dem Aufruf gefolgt. Insgesamt versammelten sich nach Polizeiangaben rund 700 Menschen zu der Kundgebung, auf der gesungen, geredet und gebetet wurde.
Wir sind auch eben halt der Meinung, dass all das, was jetzt hier an Bedrohung ist, dass es demokratiegefährdend ist, dass wir wirklich auf die Straße gehen müssen und zeigen, hier so geht es nicht weiter.
Ich bin der Meinung, dass wir also Demokratie ganz stark pflegen müssen.
Ich bin hier, weil ich kämpfe für meine Enkel und Urenkel für die spätere Zeit, damit diese braune Suppe, die da drüben steht, endlich mal ein Ende hat.
Nur gut 100 Meter entfernt, getrennt durch ein Großaufgebot der Polizei, hatten sich nach einem Aufruf der Kleinpartei die Rechte rund 25 Teilnehmer vor dem Rathaus zum Protest versammelt. Sie kritisierten das Vorhaben des Kamp-Lintforter Bürgermeisters, im Amt eine Waffe tragen zu dürfen. Da im Vorfeld nicht absehbar war, wie viele Demonstranten aus dem linken und rechten Spektrum auch aus anderen Regionen anreisen würden, war die Polizei mit 2 Hundertschaften stark präsent. Nach gut einer Stunde lösten sich beide Versammlungen auf. Polizeisprecherin Andrea Markgraf.
Sie sehen vom Publikum auch, sind viele, viele Bürgerinnen und Bürger auch aus anderen Städten gekommen, Kirchenverbände, Vertreter praktisch aus allen Volksgruppen. Das ist eine sehr ruhige Veranstaltung.
Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich in einem Zeitungsbericht besorgt geäußert, ob Bürger angesichts der zunehmenden Bedrohungen von Kommunalpolitikern noch bereit seien, politisch Verantwortung zu übernehmen. Die Bundesregierung arbeite unter anderem an Änderungen im Strafrecht, so Seehofer, um Kommunalpolitiker besser schützen zu können. René Schneider, Organisator der Solidaritätskundgebung und SPD-Chef in Kamp-Lintfort, zeigte sich überwältigt von der großen Solidarität der Bürger, die aus seiner Sicht Kommunalpolitikern gut tun und helfen dürfte.
Also ich glaube, sie müssen sich keine Sorgen machen, aber wenn sie sich Sorgen gemacht haben bis hierhin, dann kann ich das sehr gut verstehen. Aber spätestens nach dem Signal heute steht für Kamp-Lintfort fest, dass es mehr Menschen gibt, die diesen Menschen den Rücken stärken, die in die Räte wollen und Verantwortung tragen wollen für andere. Dass es da viele gibt, die einfach Kraft und Stärke geben. Das wird einfach nochmal Rückenwind sein für Menschen, die kandidieren wollen und werden.
Und deshalb hat es eben heute diese Solidaritätskundgebung für den SPD-Bürgermeister von Kamp-Lintfort am Niederrhein gegeben, der einen Waffenschein beantragt hat, weil er sich aus der rechten Szene bedroht fühlt. In Dortmund läuft seit heute eine ganz große Evakuierungsaktion in der Innenstadt. Da werden mehrere Weltkriegsbomben vermutet. So ganz genau kann man noch nicht sagen, was da im Boden ist. Das muss erst untersucht werden. Aber wenn es wirklich welche sind, dann sollen die natürlich auch entschärft werden. Aber dazu müssen erstmal die Menschen in der Nähe in Sicherheit gebracht werden. Und das Brisante daran ist, das betrifft auch 2 Krankenhäuser. Und deshalb hat die Evakuierung auch heute Morgen schon angefangen. Aus Dortmund unser Reporter Peter Fischer.
Das Dortmunder Johanneshospital mit seinen 600 Betten ist inzwischen fast gespenstisch leer. Die Rettungsfahrzeuge halten im 10-Minuten-Takt vor der Tür. Viele kommen aus anderen Städten Nordrhein-Westfalens, um ihre Dortmunder Kollegen zu unterstützen. Entsprechend reibungslos verläuft die Evakuierung des Krankenhauses, sagt dessen Sprecherin Gudula Strötzl.
Zunächst einmal haben wir natürlich im Laufe der letzten Tage die Patientenzahlen runtergefahren, um eben möglichst wenige Patienten in andere Krankenhäuser verlegen zu müssen. Ein paar wenige Intensivpatienten werden ja auch während der Evakuierungsphase im Haus bleiben, weil die einfach zu schwer erkrankt sind, als dass man sie verlegen möchte.
Da musste die Klinik abwägen zwischen der größeren Gefahr eines Krankentransports und der eher unwahrscheinlichen einer Bombendetonation. Zwei der Blindgänger werden unmittelbar neben dem Johanneshospital vermutet. Deshalb sind viele transportfähige Patienten froh, für die Dauer der Entschärfung in andere Krankenhäuser verlegt zu werden. So wie dieser Patient, der mit gepackter Tasche auf den Rettungswagen wartet.
Ja, wenn ich mir überlege, wenn das wirklich hochgehen sollte und ich bin hier, dann bin ich ja nicht mehr hier. Das ist ja, man sollte doch schon gucken, was verhältnismäßig ist. Und wenn man halt sagt, ja, komm, wir müssen vorsichtshalber, dann sollte man räumen.
Diese Räumung hatte das Krankenhaus gut vorbereitet. Seit mehr als einer Woche wissen die Patienten Bescheid. Die Notfallambulanzen der Krankenhäuser im Evakuierungsbereich sind aktuell nicht mehr besetzt. Trotzdem kein Grund zur Sorge, versichert Gudula Strötzl vom Johanneshospital.
Die Notfallpatienten sind angehalten, den ärztlichen Notdienst anzurufen und in die entsprechenden Praxen zu gehen, beziehungsweise in die Notaufnahmen der anderen Krankenhäuser. Die werden ihre Kapazitäten auch nach oben gefahren haben, mehr Personal vor Ort vorhalten. Und ich denke, dass die Versorgung in Dortmund nicht gefährdet sein sollte.
Wann auch immer Entwarnung nach der Bombenentschärfung gegeben wird, feststeht, die Patienten können wohl erst am Montag wieder in die evakuierten Krankenhäuser zurück.
Ja, heute hat also die große Evakuierung in Dortmund begonnen und morgen wird sich dann zeigen, was und wie viele Bomben da genau entschärft werden müssen möglicherweise. Wir kommen zum Sport im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info mit Nicole Seifert, live im Studio bei mir. Wir fangen mal an, nicht mit Wintersport, sondern mit Handball. Da spielt ja die deutsche Mannschaft gerade bei der Europameisterschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien. Wie sieht es da bei denen aus gerade?
Ja, gerade wurde abgepfiffen zur ersten Hälfte, also es ist Halbzeit. Und Deutschland liegt zurück gegen Spanien mit 14-10. Ja, Deutschlands Gruppengegner, die Niederlande, hat gegen Lettland deutlich mit 32-24 gewonnen. Nach der klaren Auftaktniederlage gegen die DHB-Auswahl hat sich die Niederlande damit zumindest eine Mini-Chance aufs Weiterkommen gewahrt.
Und natürlich 11. Januar, ganz klar, viel Wintersport heute. Wo waren da jetzt bisher die deutschen Athleten heute erfolgreich?
Ja, zum Beispiel in Italien. Riesenfreude nämlich da bei Karl Geiger. Geiger hat beim Weltcup in Val di Fiemme das Skispringen von der Normalschanze gewonnen und auch der Rest der Mannschaft hat sich super präsentiert. Peter Sänger mit den Einzelheiten.
Val di Fiemme bleibt den deutschen Skispringern in guter Erinnerung. Beim besten Saisonergebnis platzieren sich gleich 4 Springer unter den ersten 10. Und der alles überragende Karl Geiger gewinnt nach 2 Topsprüngen vor dem Österreicher Stefan Kraft und dem polnischen Vierschanzenturniersieger David Kubacki. Auch die anderen deutschen Springer konnten voll überzeugen. Konstantin Schmid wird 5., Stefan Laie 6. und Pius Paschke 8. Mit seinem Erfolg übernimmt Karl Geiger auch die Führung im Gesamtweltcup.
Und beim Biathlon-Weltcup in Oberhof hat sich die deutsche Männerstaffel auf Platz 3 gekämpft. Bis zum letzten Schießen lag die Mannschaft um Arne Pfeiffer sogar noch auf Platz 2.
Ja, ich glaube, das Ergebnis stimmt. Wir sind jetzt natürlich trotzdem nicht komplett zufrieden mit unserem Schießen. Also das kann man nicht sein, aber man muss dazu sagen, dass es wahnsinnig schwer war. Ich denke, ein paar Nachlader weniger wären trotzdem drin gewesen. Aber das Ergebnis passt. Wir haben uns vorher das Podium vorgenommen. Und das haben wir mit dem 3. Platz auch erreicht, deswegen können wir doch im Großen und Ganzen zufrieden sein.
Besser waren heute die Staffeln aus Norwegen und Frankreich und die Frauenstaffel, die deutsche Frauenstaffel, hat den Sprung aufs Treppchen dagegen knapp verpasst. Das Team um Denise Herrmann belegte Platz 4, gewonnen hat wie bei den Männern die Staffel aus Norwegen. Und Rodler Felix Loch ist beim Weltcup in Altenberg auf Platz 3 gefahren. Er konnte sich damit im zweiten Durchgang noch von Rang 7 auf Rang 3 verbessern.
Im ersten Lauf war es halt vom Schlitten her nicht so. Da ist sehr, sehr schwierig, darauf zu reagieren, auf solche Bedingungen. Und deswegen war ich eigentlich damit der Zeit noch recht zufrieden und habe gewusst, im zweiten Lauf, wenn das Wetter ein bisschen besser wird und dann nochmal Wasser auf die Bahn kommt, geht es auf jeden Fall nach vorn und genauso war's.
Ja, und den Sieg sicherte sich Olympiasieger David Gleischer aus Österreich. Bei den Doppelsitzern wurde Toni Eckert und Sascha Bennigen ebenfalls Dritter beim Heimweltcup in Altenberg. Das deutsche Duo hat damit ihre Weltcup-Gesamtführung verteidigt.
Viel Wintersport heute. Dankeschön an Nicole Seifert aus der Sportredaktion für diese Informationen. Und das war das Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Frank Werner.
NDR Info.